Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin Moin zu Lebenslanke 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, Scoop, heute natürlich im Mittelpunkt unser Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Der Erfolg, der 3:0 Heimspielsieg. Und da muss ich sagen, oh la la, Werder Bremen, fantastik. Hä? So sieht es doch aus. Oder was ist deine Meinung dazu?
Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. Also Weltklasse, absolut gut. 3:0 ins neue Jahr starten, ohne Gegentor. Das, was mich am meisten begeistert hat, ich nehme jetzt mal die Spielanalyse sofort, ich gehe sofort in die Vollen, kein einzige Torchance für Fortuna Düsseldorf zugelassen. Und da möchte ich mal eine Statistik sehen, weil es das letzte Mal bei Werder Bremen gab, dass Werder Bremen den Gegner keine einzige Chance zugelassen hat. Also Chapeau, ganz großes Tennis. Und ich glaube, so langsam muss ich mich bei Ole Werner persönlich entschuldigen. Ich weiß nicht, ob ich selber mal dahin fahre und ihm das sage. Aber ich habe ja gesagt, er ist der falsche Mann für Werder Bremen. Werder Bremen ist zu groß für ihn. Aber nach den ersten 4 Spielen 12 Punkte, das habe ich gestern gelesen, 14 Tore geschossen, glaube ich, in den 4 Spielen, irgendwie sowas. Kann das möglich sein? Wenig ja. Gegentore. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Chapeau. Und ist super, wenn er mich Lügen straft. Es geht weiter. Ja, super Stimmung. Platz 4 aktuell in der Tabelle. Sepp, was soll ich dir sagen? Also, es läuft. Es läuft definitiv. Es macht Spaß. Auch wenn es gestern natürlich ein total holpriger Start war, Sepp. Also, die erste Halbzeit war sehr mäßig. Das ist schon, glaube ich, positiv ausgedrückt, wenn ich sage, sehr mäßig. Und die rote Karte hat uns dann natürlich in die Karten gespielt. Sepp, ganz kurz die rote Karte. Die Düsseldorfer regen sich darüber auf. Eine klare rote Karte, als das gibt es doch gar nicht, oder?
Ja, finde ich auch. Was ich überhaupt nicht so verstanden habe, ist der Sky-Kommentator, der ja irgendwie sozusagen der Meinung war, genau. Boah, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn man es allein schon von der Seite sieht, die Szene ja völlig unmotiviert da rein mit einer Schere, auch ja von hinten oder seitlich von hinten. Ja, also finde ich richtig, da gibt es keine großen Diskussionen davon. Ich kann es verstehen, dass es insgesamt etwas, er hat wenig Karten gegeben. Ich glaube, es gab sonst nur eine gelbe Karte für Friedel. Ich glaube, sonst für Düsseldorf gar keine. Aber wer so einsteigt, ist auch wegen Blödheit einfach. Also da gab es aber auch, glaube ich, sonst jetzt auch von Seiten des Trainers oder so im Nachgang, also vom Düsseldorf meines Erachtens da nichts zu beanstanden.
Ja, wie du schon gesagt hast, der Kommentar des Reporters des Spiels von gestern, da habe ich auch gedacht, was hat der denn gesehen? Und du siehst ja richtig, dass der Ball ist ja schon weg. Der kann den Agu ja nur umhauen. Der kann den Ball, da hat ja gar keine Chance, zum Ball zu kommen. Der kann nur den Agu umhauen. Und das wollte er. Und dann muss es rot gehen, definitiv. Dann muss es rot gehen.
Ja, also wo du jetzt gerade dabei bist, du bist jetzt ja gerade mittendrin und da hole ich direkt noch eine andere Szene aus, die mich total aufgeregt hat. Ja, neben den ganzen Positiven kommen wir ja sowieso gleich in unserem Gespräch immer wieder zu. Aber was war denn da bei dem 1:0 los, oder? Die waren ja eine Stunde, haben die wieder gebraucht, um sich da. Also, ich habe das nicht verstanden. Bei der ersten Wiederholung sah man es doch schon relativ gut aus meiner Sicht. Dass alles gepasst hat. Die haben ja normalerweise noch ihre Analysen oder Linien, die eingeblendet werden, aber das waren doch jetzt wirklich 3 Minuten, 4 Minuten, bis das da fertig war.
Ja, großer Skandal. Also ich habe schon bei den Live-Bildern gesagt, das war kein Abseits. Ich fand, man konnte schon live sehen, also live vom Fernsehen sehen, dass das kein Abseits war. Dann kam die erste Zeitlupe, wieder ganz klar niemals Abseits. Und dann dachte ich, okay, jetzt pfeift an, es geht weiter. Und wie du es gerade beschrieben hast, gefühlte sieben Minuten haben wir gebraucht, bis dann endlich weitergegangen. Ich denke, das ist doch klarer, geht's doch gar nicht. Jetzt spielt doch mal endlich weiter Fußball da. Ja, unglaublich. Habe ich auch nicht verstanden.
Also, ja. Was natürlich super interessant war, und ich möchte auch gleich nochmal natürlich auch wir als fachkundige Journalisten, will ich jetzt schon übertrieben mit einem kleinen Zwinkern hier rüberbringen, sagen, wir müssen natürlich auch da bohren, wo es weh tut, auch bei Werder Bremen, trotz des 3:0-Erfolgs, was uns alle gefreut hat. Klar, die Aufstellung hat er so gemacht, wie wir alle gedacht haben. Erstmal war es ja klar, weil wir als Experten wussten das ja vorher auch schon. Aber ich habe es eigentlich dann ja schon gedacht, oder wir haben ja auch darüber gesprochen, Ich hätte mich aber auch nicht gewundert, hätte er vielleicht sozusagen bei einer Position mal gesagt, okay, vielleicht nicht, weil ich möchte dir jetzt mal eine andere Frage stellen, trotz der ganzen positiven Dinge und des Erfolges. Was heißt das denn auch eigentlich jetzt sozusagen für die anderen, wenn ja, die anderen Kollegen quasi 2, 3 Tage trainieren, ja, und direkt von Anfang an spielen und alle anderen so ein bisschen außen vor sind? Da ist man ja dann auch geneigt, so auf Dauer zu sagen, haben sie jetzt oder hat Ole Werner quasi nur seine 11 Spieler und danach kommt nicht so viel. Ne? Da muss man auf sozusagen Sicht auch ein bisschen aufpassen, dass man alle mitnimmt. Ne? Ich meine, Gott sei Dank war dir das Trainingslager jetzt nur kurz. Kannst du vielleicht noch so ein bisschen argumentieren und man war jetzt nicht so lange raus aus der Saison. Aber ja, ich meine, fand ich dann schon extrem viel, glaube ich, sogar durchgespielt und der kam ja erst am Mittwoch ins Training. Klar, der macht dann auch noch das Tor. Aber das war ja schon, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er komplett durchspielt, 90 Minuten.
Um deine Frage zu beantworten, muss ich dir ganz ehrlich sagen, guck dir den Einsatz von Niklas Schmidt an, als er reinkam. Guck dir den Einsatz auch von Weise an. Er war mit beim 2-0 beteiligt, konnte ich ja gar nicht glauben, auf jeden Fall. Ne? Hat das 2-0 mit eingeleitet, der Weise. Also, um deine Frage zu beantworten, also die beiden waren für mich das Spiegelbild der Einwechslung. Denn Niklas Schmidt hat ja richtig Gas gegeben, kann selber das Tor machen, macht die Vorlage zum 2-0 dann. Wie gesagt, Weiser war am 2-0 beteiligt. Grapp kam in der 83., glaube ich. Okay, da war nicht mehr so viel. Und Mai in der 88. Aber Ole Werner hat schon beim Antritt gesagt, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag, dass er eigentlich ein Freund davon ist, dass er so 8 bis 9 Stammspieler hat und den Rest dann immer nur variiert. Er will so einen festen Stamm haben von 8 bis 9 Spielern. Und das bestätigt er jetzt. Und nochmal, Sepp ist jetzt wieder ganz plump gesagt, aber ich glaube, da ist deine Frage sofort mit beantwortet. Never change the winning team. 4 Spiele, 12 Punkte, 14 Tore geschossen. Was wollen die Ersatzspieler sagen? Sollen sie zum Werner gehen und sagen, ey, du musst mich bringen? Sagt der Werner, ey, guck dir mal bitte die Spiele an. Also, ich verstehe deine Frage voll und ganz, verstehe mich jetzt nicht falsch, dass du die Frage stellst, aber als Trainer, er hat doch genug Argumente. Da soll man weise ankommen. Da wird der Werner ihm sagen, ey, guck mal auf die letzten 4 Spiele. Also alles gut. Füllkrug macht sogar 2 Tore und Duxch macht wieder ein und also ich fand es genau richtig. Guck den Friedl und Veljkovic hinten an. Ich muss noch mal darauf zu sprechen zu kommen. Keine einzige Torchance für Fortuna Düsseldorf in 90 Minuten. Ein Friedl eine überragende Partie gemacht. Und Veljkovic, ein Toprak, der vorausgegangen ist. Habe ich heute noch gelesen, 95% seiner Pässe sind angekommen. 95% finde ich einen überragenden Schnitt für einen Abwehrspieler. Und das Einzige, Sepp, jetzt mal ganz ehrlich, hatte der Sky-Reporter recht? Hatte der Hennings echt immer vor, dann das Sprunggelenk von dem zu treffen? Wenn es so ist, dann ist der Hennings für mich aber der unfairste Spieler auf der ganzen Welt, oder? Weil der Reporter sagt immer, und jetzt geht er wieder ans Sprunggelenk. Und hatte der Hennings echt vor, den Toprak mit Fouls aus dem Spiel zu nehmen? Das wäre aber schon arg krass, oder?
Ja, wär krass. Ich kann mich jetzt nur an diese eine Szene erinnern, wo, glaube ich, der Toprak da die Flanke quasi abwehrt und da das so zur Diskussion kam, aber weiß ich jetzt nicht. Also, was du jetzt sagst, wegen der guten Abwehr, muss ich auch sagen, das fand ich wirklich überragend, dass auch die Bälle von außen, die kamen, weil Düsseldorf war in der ersten Halbzeit ja gar nicht, nachdem wir so 15, 20 Minuten gebraucht haben, jetzt nicht total weg vom Spiel, sondern hatten auch zumindest ihre, ich sag mal, leichten Momente und die Flanken und so weiter, die wurden immer wieder von uns abgefangen. Das war richtig, richtig stark, fand ich. Und die einzig gefährliche Szene war ja dann, ich weiß nicht, 40. Minute ganz grob mal gesprochen, wo der Ball einfach dann durchkam und der Junge den nochmal geklärt hat. Links, weil hinter ihm war Hennings gewesen, vor ihm war auch nochmal einer. Ist er so ein bisschen durch, wie man sagt, so durch Freund und Feind hindurchgekommen, so ein flacher Ball von außen. Also von unserer rechten Seite aus Torhüter-Sicht quasi. Aber sonst, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, war, wir haben zwar super gestartet, die erste Viertelstunde, kamen da gut ins Spiel, hatten ja auch, ich weiß nicht, das musst du jetzt mal auch sagen hier als Freund von Bittencourt oder Nicht-Freund, wie auch immer. Da kann er mehr ausmachen, oder?
Nicht kann, muss. Da muss er mehr rausmachen. Nicht kann.
Das wollte ich doch hören.
Ja,
Ja.
da muss
Muss
er
er
mehr
nicht das
rausmachen.
1-0 machen, oder? War eigentlich die beste Chance.
Gar kein Thema. Muss er machen. Er muss auch eher abschließen, meiner Meinung nach. Er muss sich den nicht nochmal auf links legen. Er kann schon vorher mit rechts abschließen, ist meine Meinung. Er muss sich gar nicht auf links legen, finde ich. Aber zum Thema Abwehr, hier unsere Freunde hier auf der Deichstube, die geben immer Noten. Und das fand ich ganz Weltklasse. Die geben ja immer Berichte sozusagen. Und dann kommt die Note. Und Pavlenka waren, glaube ich, 2 Zeilen. Ich sage jetzt mal 9 Worte und dann stand da Note 3. Weil den Pavlenka konnte es ja gar nicht beurteilen, weil er hat ja nichts aufs Tor gekriegt. Der hat nur 2, 3 Rückpässe gekriegt. Der hat da diesmal ordentlich zustande gekriegt, jetzt auf jeden Fall. Und sonst, wie gesagt, ganz witzig gewesen. Ich meine, da stand 8 Wörter, meiner Meinung nach. Und dann kam Note 3. Und das ist ja schon super für einen Torwart, wenn er nicht benotet werden muss, weil die Abwehr vorher alles weggehauen hat. Und Sepp, jetzt nochmal, Friedel, Veljkovic, Toprak ist die geilste Abwehr der zweiten Liga. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist halt so. Auch wie der Toprak als Kapitän vorausgeht und die Jungs immer mitnehmen will und so weiter. Und auch nach vorne versucht zu kommen und so weiter. Also der charakterlich ein ganz, ganz cooler Spieler, dass er in der zweiten Liga so seine Qualitäten abruft. Finde ich schon gut. Auch, wir kommen jetzt nochmal drauf zu sprechen. Friedel, scheiße gemacht, wollte sich wegstreiken. Wie gesagt, Füllkrug, scheiße gemacht. Ich komme immer wieder auf das Thema zurück, aber ich finde es doch bombastisch. Füllkrug, großer Schnauze zum Fritz. Beide Theater gemacht. Friedel, die letzten 4 Spiele überragend. Jeder Bundesliga-Verein kann sich den kaufen, meiner Meinung nach, wenn er so spielt wie in den letzten 4 Spielen. Der verliert ja gefühlt überhaupt gar keine Zweikämpfe. Seine Diagonalbälle kommen ab. Er macht selber vorne noch Tore. Und Füllkrug macht wieder 2 Tore. Mehr muss man da noch nicht sagen. Ich muss die ganze Saison darauf zurückkommen. Wer einen Arsch in Hose hat, wer große Schnauze hat und dann Leistung zeigt, den verzeihst du doch alles. Also nochmal Chapeau vor Friedel und Füllkrug, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also sehr, sehr schön, dass du Friedel ansprichst, weil nach dem Abschlusstraining am Freitag, unsere Aufnahme war ja von Donnerstag, manch war auch bei Deichstube, der Kommentar oder der Reporter hat nochmal gesagt, wie richtig geil er schon im Training war und wie du es gesagt hast, der Friedel, also ja. Du hast jetzt ja hier, wenn jetzt so viele Leute zuhören aus der ersten Bundesliga, ja, die rufen da gleich schon wieder an beim Baumann, haben hoffentlich die falsche Telefonnummer. Ja, klar, also wenn du jetzt Bedarf hast und gerade auch jemanden brauchst, der eine gute Verfassung hast, ist das natürlich eine Möglichkeit, jemanden zu holen für ja, mal ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Also macht es richtig stark aktuell, finde ich auch. Ist ja auch noch entwicklungsfähig, also ja, da hat er sehr gut reagiert und steht. Das zu Null war wichtig. Was ich jetzt aber nochmal sagen wollte, nach der Viertelstunde hat man so ein bisschen den Faden verloren. Ja. Man kam auch jetzt nicht so richtig rein. Es war auch so ein bisschen nickelig. Ich fand jetzt auch zum Beispiel bei Bittencourt, der hat mir insgesamt nicht so gut gefallen. Nicht nur, dass er nicht das Tor gemacht hat, der hatte auch so komisch, hat auch einen Zweikampfverhalten. Da fand ich teilweise unnötige Fouls, einmal auch an der Seitenlinie, vom Strafraum, aber auch im Mittelfeld. Es lief alles nicht so zusammen. Also ganz gut, dass dann nach 60 Minuten knapp ausgetauscht wurde, wie ich fand. Das war jetzt nicht ganz so stark. Und man hatte halt nicht so, die Spielkontrolle fehlte so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, das war so ein bisschen, aber hat ja auch Ole Werner nochmal angesprochen, dass gerade die erste Halbzeit nicht so gut war. Ich finde, wir haben jetzt oft unter ihm auch so eine starke Viertelstunde, hätte ich jetzt mal manchmal gesagt. Die ist dann auch vielleicht mal ausgedehnter, je nach Spielverlauf. Aber wir sacken natürlich auch schon immer mal rein. Und ich weiß nicht, wir hätten, glaube ich, gegen Düsseldorf auf jeden Fall gewonnen. Aber ohne die rote Karte wäre es vielleicht so ein mickriges 1-0 gewesen. Ne?
Das stimmt. Aber ich muss nochmal, da wir hier der Werder Bremen Fan-Talk sind und die Fans ja gerne auch die Meinung selber in die Kommentare schreiben sollen und dürfen und müssen sogar. Du hast es gerade angesprochen, Sepp. Was passiert denn jetzt, wenn wir ein gutes Angebot für Marco Friedel bekommen? Wie muss der Verein Werder Bremen reagieren? Muss er an die finanziellen Situationen denken des Vereins oder muss er dann denken, ja, wenn Friedel weg ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch aufzusteigen? Jetzt mal eine ganz interessante Frage an dich und natürlich an die ganzen User. Würdet ihr Marco Friedel abgeben? Und wenn ja, zu welchem Preis?
Also zweigeteilt, glaube ich.
Okay.
Als Fan und als jemand, der jetzt aufsteigen möchte, würde ich sagen natürlich nein. Ja, weil mittelfristig bringt es uns natürlich, falls wir dann dadurch eine höhere Chance haben, die uns natürlich auch keiner garantieren kann. Das ist ja sozusagen der Nachteil. Ist natürlich wichtig dafür, um nach oben zu kommen, auf so jemanden zu bauen. Na klar, du weißt es vorher nicht. Hast du nachher 5 Millionen als Beispiel ausgeschlagen. 2 Wochen später verletzt er sich für 3 Monate aus. Aber so ist das halt nun mal. Beim Fußball kann man das nicht immer so einfach planen. Das funktioniert ja nicht. Ich würde es jetzt, weil wir anscheinend ja nicht die finanziellen Zwänge haben, auch nicht machen, weil ich auch nicht gerne hätte, dass wir jetzt schon wieder das letzte Tafelsilber oder das wirklich allerletzte langsam verkaufen. Denn das ist ja auch eine Kritik, die ich gesagt habe. Wir sind natürlich, wir brauchen ja auch ein paar Spieler, die eine gewisse Wertigkeit haben. Wenn man es nicht unbedingt muss, also wenn das Angebot nicht absurd ist, dann sollte man es nicht machen. Vielleicht wäre ich aber am Überlegen, weiß ich nicht, wenn man 8 Millionen für ihn bietet oder so, ja.
Also Schmerz.
Aber ich würde nicht für 3 Millionen verkaufen.
Was ist deine Schmerzgrenze? Warum einfach jetzt 8 Millionen?
Ja, ich sag mal 8 Millionen.
Also für 5 Millionen würdest du nicht verkaufen?
Nee, ich glaube nicht, nein.
Okay, alles klar, das wollte ich nur hören. Also ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, also jetzt ist die Mannschaft auch soweit, okay, Mannschaftsrat und Trainer haben gesagt, wir sprechen erst im April davon, aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe gestern ein Interview mit Marvin Ducksch gesehen, da hat er gesagt, er will aufsteigen, hat er definitiv gesagt, er tut auch jedes Spiel dafür und deshalb schon alleine aus diesem Grund, man merkt, dass aus der Mannschaft jetzt immer mehr kommt, dass die aufsteigen wollen. In dieser Situation, meiner Meinung nach, darfst du den Friedel nicht abgeben, weil, wie es im Sturm auch ist, jetzt kommt zur Abwehr, was hast du für Alternativen? Du hast den 16-jährigen Italiener und du hast den Lukas Mai, oder habe ich einen vergessen als Alternative? Nee, ne? Oder haben wir noch einen Innenverteidiger, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe? Nee, ne?
Ich überlege jetzt selber, wer sonst noch kommen könnte.
Ja, ich meine nicht, und deshalb... Außer zweistellig, weil zweistellig musst du ihn verkaufen, sage ich jetzt mal ganz einfach. Wenn 10 Millionen Angebot kommt, musst du ihn verkaufen. Da darfst du nicht nachdenken, logischerweise. Aber was da drunter ist, da musst du den Aufstieg im Hinterkopf haben. Und nochmal, die letzten 4 Spiele von ihm waren bombastisch. War ja immer Note 2, meiner Meinung nach. Wie gesagt, weil er auch noch Torgefahr ausgestrahlt hat. Ne?
Ja. Also das wird ja sicherlich interessant. Vor allen Dingen haben wir die Konstellation, wenn man jetzt ein Spiel, dann diese Länderspielpause, wo man in Europa keine Länderspiele hat. Das heißt, das könnte dann noch zu einigen Verhandlungen führen, weil ja auch dann irgendwie alle durchaus mit dem Thema Transfers noch beschäftigt sein könnten. Ne? Das ist natürlich nicht uninteressant, weil ja auch dann kein Spieltag ist, auch für die meisten Spieler bei den Vereinen. Ja. Sind ja auch meistens auch viele europäische Spieler. Das heißt, ja, da könnte sich natürlich einiges noch bewegen, aber ich bin da bei dir. Wenn man nach oben muss, sollte man das jetzt zusammenhalten. Wir haben ja schon einiges abgegeben an Spielern. Und wir haben ja auch jetzt nicht in der Hinterhand die Leute. Wir haben darüber gesprochen, wir haben jetzt Mai vielleicht noch, könnte sonst noch groß nach hinten ziehen, muss das dann wieder auffüllen. Es ist ja ähnlich irgendwo wie im Sturm bei den beiden. Die passen halt gut zusammen. Man weiß ja, Füllkrug ist immer verletzungsanfällig, haben wir oft drüber gesprochen. Ducksch hat auch schon 4 gelbe Karten mittlerweile, müssten es sein. Also das wird ja auch interessant, was passiert, wenn einer von denen ausfällt, vor allen Dingen für eine längere Zeit, wenn du jetzt einen Lauf hast wie aktuell. Das ist dann für ein Spiel, das geht meistens noch, aber 3-4 Spiele wird schon schwierig. Ich sehe es ja nicht, dass da einer nachrückt richtig, gerade für diese beiden Positionen, die Spielweise auch. Da muss man ja auch nochmal sagen, mit Ducksch hat man dann doch einen guten Deal gemacht. Weil mit den beiden läuft es ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen so, ja, wenn der Ball vorne ist, die machen schon was daraus. Ne? Irgendwo ist es, glaube ich, ich hab so das Gefühl, es ist auch ein bisschen eine Entlastung für die Mannschaft, weil die kreieren auch selber Möglichkeiten, ohne dass sie jetzt zwingend allein nur durch das Mittelfeld unterstützt werden müssen, ne? Sondern durch das Zusammenspiel und so, die Positionierung vorne, die wissen halt schon selber, was sie machen müssen. Die musst du jetzt auch nicht irgendwo als 19-, 20-jährige Stürmer immer sozusagen noch mit coachen auf dem Spielfeld als Mitspieler so stark. Das ist natürlich ein echter Vorteil. Ne? Das muss man sagen.
Die zweite These, die ich raushaue, auch Kommentar für die User, bitte. Ich sage, verletzt sich der Füllkrug, noch mal länger steigen wir nicht auf. Ist auch mein zweiter Kommentar, wo die User gerne mal Stellung zu nehmen können. Ich sage, verletzt er sich, also nicht für ein Spiel, über ein Spiel reden wir jetzt nicht, aber fällt der Monat aus, garantiere ich dir auch, dass wir nicht aufsteigen. Also das Sturmduo brauchen wir für den Aufstieg, definitiv. Gestern auch wieder nett, zweimal Ducksch auf Füllkrug, die verstehen sich schon richtig, richtig gut, obwohl wohl nachher ein bisschen Stichelei gab. Ne? Füllkrug soll im Interview gesagt haben, er soll sich nicht so anstellen und so weiter und so fort. Überragend, wie der Ducksch das 3-0 nochmal querlegt. Ne? Er ist Stürmer durch und durch, er ist alleine vorm Tor und legt ihn trotzdem nochmal quer. Also da sage ich Chapeau, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ah, du weißt, er ist ja der verkappte Chancentod, der muss das ja so machen. Ne?
Ja, genau. Aber wir brauchen...
Vollkommen recht, also klasse. Sind wir mal auch gespannt, was dann die Elf des Tages ist, zum Beispiel im Kicker. Da werden welche von Werder Bremen sicherlich dabei sein. Apropos, wenn wir schon über sowas reden, die Liga ist ja auch der Hammer, oder? Also ganz ehrlich, zweite Liga mit den Konstellationen ist ja der mega, mega Kracher. Also du hast den Freitag, freust dich hier schon, die Konkurrenz, HSV lässt Punkte. Du hast den Samstag, du gewinnst, Konkurrenz wie Pauli zum Beispiel lässt Punkte, abends noch Darmstadt lässt Punkte. Ja? Und eigentlich läuft es so gefühlt, ja, du kommst schon nach vorne, bist schon Tabellendritter, weil das heute direkt Heidenheim gewonnen, zieht wieder sozusagen an dir vorbei. Regensburg findet auch den Anschluss, gewinnt auch, nur Schalke lässt quasi Punkte liegen. Und das ist so eng beieinander, also von Platz 9 mit Nürnberg mit 30 und nach oben zu Pauli sind es jetzt nur noch 7 Punkte. und zu Heidenheim nur noch ein Spiel. Also das heißt, Platz 3 bis 9 ist ein Spiel auseinander, punktemäßig. Das finde ich super. Und jetzt hat man auch so gesehen, irgendwo, also die Regensburger waren ja auch für mich manchmal dann, nachdem sie auch ein bisschen eingebrochen sind, jetzt schon so ein bisschen leicht weg. Dabei sind sie es ja nicht, weil sie so viele Punkte geholt haben. Auch Nürnberg hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt haben wir auch noch zu Hause verloren gegen Paderborn. Aber das Krasse ist ja, wenn wir jetzt gegen Paderborn das nächste Spiel verlieren sollten, ja, ist sowohl Paderborn als auch Nürnberg, falls sie gewinnen, was sie auch können, an uns vorbei. Das heißt, ich glaube sogar, dass die Konstellationen so sind, dass wir nach dem Spieltag, falls wir verlieren würden, sogar auch einfach Neunter sein können.
Ja.
Nächste Woche. Also es ist der Wahnsinn, der echte Wahnsinn. Und
wahnsinnige,
das muss man jetzt auch mal sagen, richtig geil ist, wir können ab jetzt, können wir von selber aufsteigen, liebe Zuschauer, denn wir können jetzt definitiv Zweiter werden. Wir haben nämlich 4 Punkte Rückstand auf Platz 2 und 5 auf Platz 1. Wir spielen gegen Pauli und gegen Darmstadt noch und können quasi an den und klar gegen Heidenheim, die sind auch nochmal einen Punkt vor uns vorbeiziehen. Das heißt, Heidenheim könnte man quasi selber schlucken mit einem Sieg. An Darmstadt kämen wir dann auf einen Punkt heran. Bei Pauli kämen wir auf 2 Punkte heran, aber da beide noch gegeneinander spielen, Pauli und Darmstadt, würden sie sich auch da Punkte klauen und da wäre dann auf jeden Fall Platz 2 drin. Also wenn wir alle Spiele jetzt gewinnen, sind wir auf jeden Fall aufgestiegen. Ist schon mal eine geile Sache.
Das ist eine total geile Sache, wenn du nicht auf andere gucken musst, weil du hast es echt selbst in der Hand. Ja. Natürlich ist das jetzt von uns beiden hier ganz lapidar gesprochen. Es sind noch 15 Spiele, jedes Spiel zu gewinnen und 45 Punkte zu holen, ist relativ unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, definitiv. Aber wie du schon sagst, es gibt nichts Schöneres im Sport, egal in welcher Sportart, wenn du es selber in der Hand hast. Ne? Also wenn du selber deine Spiele gewinnst, brauchst du nicht auf andere gucken, dann steigst du auf. Und das ist schon mal das Gute. Und da waren wir weit von entfernt. Sag ich so, nach dem 10., 11. Spieltag konntest du da nie dran denken, dass die Situation irgendwann mal so kommt. Aber so blöd es klingt, haben wir es jetzt echt in der eigenen Hand. Und das ist natürlich Weltklasse. Und der Lauf muss mitgenommen werden. Und nächste Woche, also wir kommen ja Freitag drauf oder Donnerstag, wollen wir die Vorschau für das Paderborn-Spiel machen. Das ist natürlich eine heikle Angelegenheit. Die Paderborner wieder in Nürnberg gewonnen, die wollen auch hoch. Die haben Michel schon 14 Tore. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben Respekt vor Michel, aber Paderborn hat genauso Respekt vor Duxch und Füllkrug. Also da müssen wir uns jetzt nicht verstecken, sage ich jetzt mal so. Und lass den Michel mal erstmal gegen Friedl, Toprak und Veljkovic spielen. Da freut er sich bestimmt auch nicht drauf. Aber wie gesagt, der Vorbericht kommt Freitag. Wir müssen die Aktualität genießen und das machen sie richtig gut. Und nochmal 4 Siege durch den Werner. Hat Thomas Schaaf schon überholt. Thomas Schaaf ist mit 3 Siegen damals gestartet, jetzt 4. Also ist schon eine gute Sache. Und wer den Rekord hält, weißt du, das war damals Otto Rehagel. Als er kam, dass der 8 Sieger auf einmal also so gestartet ist und du weißt wann, in dem Aufstiegsjahr, als wir von der 2. in der 1. Liga aufgestiegen sind. Also, Ole Werner, 4 Siege noch, dann hast du 8 Sieger, dann ist der Aufstieg ja schon fast so sicher, wie es einem in die Kirche, würde ich sagen.
Ich würde sagen, wenn er den Rekord vom Otto holt, dann kannst du ihm auf jeden Fall mal eine E-Mail schreiben oder einen handgeschriebenen Brief, ja? Oder so einen Zettel von dir vielleicht.
Ja. Da muss ich mich entschuldigen. Da muss ich mich entschuldigen.
Ja, das fände ich vernünftig. Vielleicht auch nochmal hier öffentlich. Und dann schicken wir es ihm zu.
Das ist ja die Stärke des Menschen, dass man sich entschuldigen kann. So, den Arsch muss man in der Hose haben und den Arsch hätte ich auch in der Hose.
Definitiv. Ja, wir haben es ja auch alles hier. Es ist ja nichts gelöscht und alles ungeschnitten. Wie ihr wisst, von daher wurde damals gesagt, Scoop, da ist, muss man dann noch ein persönliches Treffen doch vereinbaren. Ja.
Sehr, sehr gerne. Wenn er darauf eingeht, der Ole Werner, mache ich das sofort. Gar kein Problem.
Man muss noch, kannst du aus Papier noch so einen Entschuldigungs-Oscar bauen oder so.
Genau.
Aber gucken wir jetzt nochmal auf harte Fakten, nachdem wir jetzt ja nur von den Positiven gesprochen haben. Ich war ja völlig überrascht, ja. Wahnsinn, meine Lieblingsstatistik. Laufleistung Werder Bremen natürlich vorne, ganz knapp mit 0,6 Kilometern. Ich dachte, Werder Bremen jetzt auch läuferisch stark. Dann ist mir eingefallen, naja, gut, wir haben ja 30 Minuten mit einem Mann mehr gespielt.
Und Entschuldigung, Sepp, ich musste sofort ins Wort fangen. In der Halbzeitpause sagte der Reporter, dass Düsseldorf 6 Kilometer mehr gelaufen ist. Ne? In der Halbzeit ist Düsseldorf 6 Kilometer mehr gelaufen.
Ich kann es immer noch nicht verstehen, dass wir sind bei Werner auch, ich glaube, fast die ganze Zeit immer weniger gelaufen. Warum wir dann, wir machen quasi aus wenig Laufleistung viel. Das hat dann auch schon doch mal mit dem Pressing zu tun. Insgesamt ist wohl die Raumaufteilung und die Struktur zwischen den Mannschaftszeilen deutlich besser. Was jetzt immer noch ausbaufähig ist, auch wenn das erste Tor quasi nach einer Standardsituation fällt, finde ich dann gerade in der ersten Halbzeit, wo wir auch wieder einige Ecken hatten, ein paar Freistöße dann Und da kommt dann doch zu wenig bei rum, finde ich, immer bei den Möglichkeiten. Wir hatten insgesamt 10 Ecken. Ja, die kurz ausgeführte führte dann zum 1:0, okay. Aber also da fehlt mir noch so ein bisschen der Dosenöffner in den Sachen. Weißt du, wenn das so ein knappes Spiel ist, dann müssen wir einfach aus den Situationen auch die Freistoßmöglichkeiten ein bisschen mehr machen. Da, ich glaube, das war es auch in der ersten Halbzeit, der eine Freistoß danach viel zu lang und so.
Genau.
Das sind einfach Sachen auch bei knappen Spielen, wo dadurch auch mal das Tor fallen muss. Und das ist sicherlich ausbaufähig. Ich muss jetzt aber nochmal was Positives erwähnen, wie wir das nach der roten Karte dann ausgespielt haben und spielerisch auch gelöst haben. Viele Szenen wirklich klasse. Also da haben wir nicht so einen Hauruck-Fußball gespielt, sondern
genau,
wirklich
genau.
Vernünftig und sauber durchgespielt.
Genau.
Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt ja wahrscheinlich uns allen auch so, dass da viele Spieler, auch rote Karte, schön spielerisch vorher gelöst, die Szene, dabei rumkommt. Jetzt muss ich aber noch fast zum Abschluss, es tut mir leid, aber ihr müsst es nochmal hören. Also ich konnte echt wieder nicht. Ne? Also was da los ist in dieser Medienlandschaft. Ne? Ich weiß nicht, ob das ist nur bei Werder Bremen. Ist Werder Bremen so unwichtig? Ich gucke mir wieder 8 Minuten Pressekonferenz an. Okay, es geht los. Ne? Gästetrainer, Statement, Ole Werner, Statement. Okay, was machen wir dann die anderen 6 Minuten? Ja, 3 Fragen. Rheinische Post, Express, Bildzeitung. Alle Richtung Düsseldorf. Keine einzige Frage von irgendjemandem zu Werder Bremen. Und das ist die Deichstube vielleicht bei der Pressekonferenz als Haus- und Hofsender quasi, das manchmal nicht macht, okay, aber es kann doch nicht sein, dass niemand irgendwelche Fragen hat. Niemand! Beim Heimspiel. Also ich kann es nicht verstehen. Das ist ja zum gefühlt 100. Mal. Also, das ist doch... Meines Erachtens war das vorher noch nie so, dass eine Heimmannschaft überhaupt nichts gefragt wird. Ja, also allein so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, der spielt sogar durch der Füllkrug, wollte man den nicht vielleicht vorher dann rausnehmen oder was weiß ich, warum lassen die immer die gleichen spielen, ist das jetzt ihre feste Elf, wie sieht's aus, sie sind da aktuell auf Platz 3, das war ja zu dem Zeitpunkt da, wollen sie jetzt aufsteigen oder was weiß ich,
Die
haben die 30 Minuten von Mitchell Weiser gefunden. Ich kann es nicht verstehen. Also ich kann das nicht verstehen. Wir warten immer noch auf die Akkreditierung. Ich will Fragen stellen, ja. Damit Ole Werner auch mal schwitzen muss. Der sitzt da, trinkt da seine Limo oder was auch immer da trinkt oder Wasser. Den sieht man ja gar nicht im Bild, weil er nie was gefragt wird. Und das war's dann. Also ich bin wirklich fassungslos.
Bin ich hundertprozentig bei dir. Da kann ich ja leider nur recht geben. Also das finde ich auch ganz, ganz schwach von der Bremer Journalistenlandschaft. Drücke ich es jetzt mal so aus, dass da keine Fragen kommen. Und da hat man noch genug Fragen. Nach der Hinrunde, nach Markus Anfang. Und die haben durchgespielt und Füllkrug spielt durch. Warum die gleiche Aufstellung wieder und so weiter. Also da fallen mir schon alleine 7 Fragen sofort ein. Da brauche ich noch nicht mal 2 Sekunden drüber nachdenken. Ich bin total bei dir. Also sieh zu, Akkreditierung. Wer ist der richtige Ansprechpartner? Werder Bremen, gibt uns mal bitte eine Antwort, wer der richtige Ansprechpartner ist. Und dann kommen wir gerne aus Dortmund dahergefahren und werden auf der Pressekonferenz mal 2, 3 Fragen stellen.
Ja, müssen wir ja noch nicht mal. Das ist ja online mittlerweile alles.
Ja, also, geht ja auch noch, stimmt. Stimmt,
ja, stimmt. Da muss er noch nicht mal hin. Ich verstehe das gar nicht. Auch hier Kicker oder so, da stellt niemand irgendwelche Fragen. Also hat mich wirklich ein bisschen verwundert, aber gut, das ist jetzt nur eine persönliche Einschätzung davon. Ich denke mal, ihr alle anderen hattet ja wie ich auch ansonsten, was das Spiel angeht, ein tolles Wochenende. Jetzt Platz 4, wie gesagt, die Tabelle super spannend. Paderborn, ich habe es jetzt nicht gesehen, das Spiel, aber finde ich schon eine starke Leistung, in Nürnberg zu gewinnen. Sehr, sehr, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Man muss auch sagen, insgesamt haben sich ja alle schwer getan. Gerade so ein Auftakt, das ist ja ziemlich wichtig, dass man das Auftaktspiel dann gewinnt. Ich bin ja auch der Meinung, wir hätten uns vielleicht auch schwer getan, wäre die rote Karte nicht gewesen. Wir haben ja noch einiges jetzt vor der Brust an Spielen. Das ist wirklich ganz schön knackig, das Programm. Dann haben wir auch nochmal diese Länderspielpause, wie erwähnt. Das heißt, da ist schon wieder so ein Bruch drin, der auch einen wieder stören könnte. Und mit Paderborn, glaube ich, ein super interessanter Gegner jetzt, der auch brennt, wie du gesagt hast. Also da werden die Fetzen auf jeden Fall nochmal fliegen auf dem Platz. Da wird man nochmal sehen, was das alles bringt. Bin ich auch sehr gespannt. Und was Aufstellungen und so weiter angeht, gucken wir ja dann in ein paar Tagen. Vermutlich brauchen wir dann darüber nicht so lange das zu diskutieren, weil es die gleiche sein wird. Es sei denn, es hat jemand sich verletzt. was wir nicht hoffen. Und ja, ich würde auch gerne nochmal von euch wissen, wie fandet ihr das Spiel? Was waren eure Lieblingsszenen? Wie sieht's aus? Ist alles super oder müssen wir noch einen sehr, sehr langen Atem haben? Das ist wahrscheinlich so. Und ich bin froh, Skup, ganz zum Schluss, dass du nicht mehr auf Siege von Werder Bremen tippen kannst. Denn das ist nämlich ganz, ganz fatal für diesen Verein. Bleib bei deinem 1-1, 2-2 oder was auch immer du da tippst. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber auf Sieg darfst du nicht mehr tippen. In dem Sinne, letzte Worte an dich. Macht's gut.
Ja, Sepp, deine Worte nehme ich hundertprozentig auf. Ich werde in dieser Saison nie wieder für den SV Werder Bremen tippen. Man muss ja in der Hinsicht aber, glaube ich, sein. Und in diesem Sinne, es sind noch 45 Punkte zu holen, haben wir gerade gesagt. Wenn Werder Bremen 40 holt, bin ich mir sicher, dass wir aufgestiegen sind. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, dass wir auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.